Früher sprachen wir von saisonalem Asthma. Das heißt, du hattest einen, der hat gesagt, mein Gott, ja, dann habe ich halt die Erle oder ich habe die Haselnuss. Aber sobald die verblüht ist, dann ist für mich das Leben wieder okay. Jetzt ist aber mittlerweile so, aufgrund der Erderwärmung fangen die Bäume und die Pflanzen viel früher an zu blühen und hören auch viel später auf. Das heißt, die Frühblüher starten im Dezember und die Spätblüher enden im Dezember. Ja, ich lache, aber das ist wirklich eigentlich für die Betroffenen ein Drama, weil die nicht mehr aus der Zeit rauskommen, wo mal keine Pflanze blüht.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Lipgloss Spezial mit Jennifer Kneble.
Hallo ihr Lieben, wusstet ihr, dass unsere Lunge ein echtes Wunderwerk ist? Sie sorgt dafür, dass uns jeder Atemzug mit Sauerstoff versorgt, aber sie ist auch ein sehr sensibles Ding, muss man sagen, und steht ständig unter Beschuss. Viren, Pollen, Feinstaub und natürlich Zigarettenrauch setzen ihr mächtig zu. Die Folgen, und das ist wirklich dramatisch, mehr als 14 Millionen Deutsche leiden unter chronischen Lungen- und Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma oder Bronchitis. Die gute Nachricht. Viele dieser Probleme lassen sich mit der richtigen Prävention vermeiden und darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe einen atemberaubenden Gast dazu. Er ist TV-Mediziner, er lacht schon, Kardiologe und Lungenfacharzt. Ganz herzlich willkommen hier im Bunte Lipgloss Podcast, lieber Heinz-Wilhelm Esser. Wir kennen ihn natürlich alle als Doc Esser.
Hi, einen wunderschönen guten Tag aus Köln. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist, mein Lieber. Man muss dazu sagen, also ich rede ja auch viel in meinen Podcasts über Gesundheit, Beauty, alles, was damit zusammenhängt. Die Lunge ist so ein Organ, da würde ich mal sagen, das ist nicht unbedingt die Rampensau, ne? Es ist eher so Herz, Gehirn, da gibt es wirklich gefühlt ständig irgendeinen Talk zu. Die Lunge ist so ein bisschen so ein unterschätztes Ding, oder?
Total. Und das finde ich so schade, weil es ist ja leider auch ein sehr wichtiges Organ. Also wenn uns die Luft zum Atmen wegbleibt, dann geht es uns nicht gut. Ich bin seit, ich würde mal sagen, da ich bestimmt schon 15 Jahre ein großer Fan. Das hab deswegen ja auch da meinen Facharzt gemacht. Und ja, finde es immer wieder schade, dass die Lunge eigentlich dann erst in den Vordergrund rückt, wenn meine Patienten und Patientinnen in die Bedrohung gekommen sind und sagen, irgendwie komme ich nicht mehr so gut in den dritten Stock. Ja. Oder ich muss beim Joggen plötzlich aufhören. Oder mir bleibt andauernd die Luft weg. Ja, und dann stehen die vor mir mit großen Augen und sagen, was ist los? Und dann untersuche ich die Lunge und sage, oh, da ist was. Aber Gott sei Dank kann ich in den meisten Fällen noch was machen.
Mhm. War das so ein Aha-Moment oder sagen wir mal diese ganzen Momente zusammengefasst, so einem großen Aha-Moment, dass du dein Buch einfach atemberaubend, die faszinierende Reise durch unsere Lunge geschrieben hast und dich eben ausgerechnet der Lunge gewidmet hast? Also war das so, wo du gesagt hast, also das muss ich jetzt mal irgendwie zusammenfassen, da gibt's schon echt Redebedarf?
Ja, also das ist schon so, dass es so mein persönliches Buch ist. Ich habe ja schon einige Bücher geschrieben und da dreht sich viel um Sport und Longevity und Fitness und wie kann ich qualitativ gut altern. Die Lunge ist natürlich ein sehr spezielles Feld und dementsprechend ist mir auch bewusst, dass ich damit auch viele Leute vielleicht nicht anspreche, die ja scheinbar keine Lungenprobleme haben. Aber die Lunge ist einfach so wichtig. Ja, und wir müssen einfach auch hier protektiv denken und präventiv denken. Das heißt, wir müssen die Lunge schützen und wir müssen alles tun, damit die Lunge bis ins hohe Alter ihrer Arbeit nachkommt. Und das tut die Lunge auch, wenn man sie denn pflegt und hegt. Und deswegen habe ich mir einfach überlegt, okay, was könnte die Menschen interessieren rund um die Lunge und was sind vielleicht auch Stellschrauben, was ich selber machen kann, an denen ich drehen kann, um die Lungengesundheit zu erhalten. Und das war dann letztendlich dann der Auslöser für dieses Buch, aber man muss natürlich in so einem Buch auch auf Lungenerkrankungen eingehen. Dementsprechend habe ich wirklich so das Größte, was wir an Lungenerkrankungen haben, da besprochen, aber immer auch mit der weiteren Möglichkeit für den Leser, für die Leserin, dass sie erkennt, aha, das sind die Therapiemöglichkeiten und da muss ich dann eben meinen Arzt oder meine Ärztin drauf ansprechen. Und dann muss man ja sagen, die Lunge funktioniert ja nur, wenn du ein- oder ausatmest. Atmen, ein wichtiges Thema. Wir haben leider das richtige Atmen verlernt. Wir sind immer nur gestresst. Dabei kann die richtige Atmung dir so viel Druck wegnehmen. Es kann dir so viel Wohlgefühl schenken, sodass ich das natürlich auch noch in das Büchlein reingepackt habe. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich ein ganz guter Ratgeber geworden rund um die Lunge.
Den arbeiten wir jetzt sozusagen ab, mein Lieber. Was ich noch spannend finde, es gibt ja so Redewendungen, ne? Da habe ich auch mal mit einem Parfümeur drüber gesprochen. Da gibt's ja diesen Satz, den kann ich nicht riechen. Ne? Und hat er mir erklärt, wo das eigentlich herkommt, auch aus dem Körper und so weiter. Und es gibt ja auch die Redewendung, dass man oft sagt, oh, da hat mir echt der Atem gestockt, ne? Oder ja. da war ich atemlos, ja, oder auch Helene Fischer atemlos. Woher kommt das? Also was passiert in unserem Körper, wenn uns der Atem stockt oder wenn wir atemlos sind?
Oft ist es ja dann so, wenn das jetzt im Rahmen eines Schreckmomentes passiert, oder das kann ja positiv und negativ belegt sein, ne? Du siehst deinen großen Star, ja, oder du hast vielleicht einen Autounfall. Beides ein Schockmoment, der eine positiv belegt, der andere negativ belegt, sorgt erstmal dafür, dass Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet wird und dass du auch im selben Moment die unbewusste Atmung plötzlich bewusst einstellst. Du hältst die Luft an. Und das natürlich merkst du eine Sekunde später, nämlich dann, wenn einfach der Sauerstoff im Körper fehlt und du anfängst nachzuhächeln. Mhm. Und das verbuchen wir dann, ah, mein Gott, da ist mir wirklich die Luft weggeblieben in dem Moment. Ich fand es toll, dem oder ihr gegenüber zu stehen, oder boah, Hammer, ich war echt froh, als ich wieder zur Ruhe gekommen bin. Zeigt aber, wie viel Einfluss unser vegetatives Nervensystem, Parasympathikus und Sympathikus, auch auf unsere Atmung und dann letztendlich auch indirekt auf unsere Lunge haben.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, du beschäftigst dich schon seit so vielen Jahren mit der Lunge. Ich glaube, 15 hast du gesagt.
Was ist furchtbar.
Da darf man mal gar nicht nachrechnen, gell? Was ist für dich bisher wirklich das Faszinierendste an diesem Organ?
Also zum einen musst du dir überlegen, alleine wie oft wir ein- und ausatmen pro Tag. Ja, das sind 20.000 Mal. Oh, dabei setzen wir bis zu 20.000 Liter um. Das ist doch schon irgendwie geil, oder?
Ja.
Und wer schon mal eine Lunge von innen sehen durfte, vielleicht schauen dir ja auch ein paar angehende Ärzte oder Ärztinnen oder Pflegekräfte zu, die in der Lungenheilkunde arbeiten, die werden sehen, eine gesunde Lunge ist ein wunderschönes Organ. Ja, also man fährt ja durch die Luftröhre runter und dann spreizt sich das hier so auf und dann geht es in den rechten und den linken Lungenflügel. Und das ist super, wenn man das sieht. Das ist wie ein Baum, der sich immer weiter verästelt. Also mich hat das total fasziniert. Ja, die Bronchoskopie, das ist ja der Fachausdruck für die Lungenspiegelung. Mhm. Die erste Bronchoskopie, die ich alleine machen durfte, das war für mich ein Aha-Moment. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja sensationell, wie schön die ist und was die alles am Tag leistet. Und umso mehr ist es natürlich so, dass es mich ärgert, wenn zum Beispiel Umweltbedingungen, ja, oder auch der Klimawandel dafür sorgen, dass wir es unserer Lunge so schwer machen. Ja, oder wir machen es eigenständig durch Zigaretten oder Vapes. Ja, das sind natürlich dann alles so Sachen, die mir im Herzen wehtun, weil ich denke, Mann, ey, so ein geiles Organ und wir machen es selber kaputt.
Ja.
Oder wir schädigen es.
Ja. Luftverschmutzung hast du gerade angesprochen. Dazu gibt es ja dann auch noch, ne, Pollenflug, Hausstaub, Viren, alles, was sich so fies in unserer Lunge absetzt, das Lungengewebe verschmutzt oder auch beschädigt. Und auch viele, wie du sagst, die vielleicht sagen, oh, mit der Lunge habe ich gar nichts zu tun, mir geht's ja gut. Man muss vielleicht auch sich mal zum Beginn, um es zu verstehen, diesen Kreislauf ja vorstellen. Vielleicht kannst du es nochmal erklären. Was passiert denn, wenn die Lunge eben beschädigt ist oder verschmutzt ist und eben nicht mehr so arbeiten kann? Das hat ja Auswirkungen auf den ganzen Körper, auf alle anderen Organe.
Vielleicht fange ich mit ein paar Zahlen an, die wirklich aus meiner Sicht auch beeindruckend und beeindruckend schrecklich sind. Man geht davon aus, dass weltweit 4 Millionen Menschen an schlechter Luft sterben. In Europa sind das 800.000, nur aufgrund der schlechten Umwelt. Dazu zählt natürlich zum einen Abgase, ja, also Stickstoffdioxid, den von dir erwähnten Feinstaub, die Ozonbelastung. Ja, auf der einen Seite brauchen wir Ozon, damit es uns schützt, aber ein zu viel an Ozon sorgt auch für interne Entzündungen, auch in der Lunge. Zum anderen kommt es aber durch die Klimaerwärmung zu sogenannten Einbannungen von Neophyten. Das sind Pflanzen, die eigentlich hier gar keine guten Lebensbedingungen hatten, aber jetzt aufgrund der Erwärmung sich hier sehr wohlfühlen. Das ist zum Beispiel die Ambrosia. Die Ambrosia hat über 1 Milliarde potenzielle Allergene, eine Pflanze. 6 davon können bei einem Allergiker schon zu schwersten Reaktionen führen. Und das ist halt diese Power. So, was passiert? Also zum einen Feinstaub, du hast es ganz richtig gesagt. Feinstaub ist ja dadurch definiert, dass es ganz feine Partikel sind, die durch unsere erste Abwehr, das ist ja die Nase, da ist ja auch Flimmerepithel drin, kleinste Härchen, nicht gefiltert wird. Mhm. Dann geht es runter durch die Trachea, durch die Luftröhre und geht dann in die tiefsten Verästelungen rein und da setzt es sich fest. Und da sorgt es eben für interne Entzündungen und vor allen Dingen auch für oxidativen Stress. Oxidativer Stress, das sind chemische Verbindungen, die letztendlich anderen chemischen Verbindungen in unserem Körper Elektronen rausreißen und die dadurch verletzen. Das heißt, dadurch sterben Zellen früher ab und dadurch kann auch ein Krebs entstehen. Und wenn eben ein Teil der Lunge erkrankt ist, es bildet sich Schleim, dann kann dieser Teil der Lunge nicht mehr an der Entgiftung teilnehmen. Das heißt, ich nehme zu wenig Sauerstoff auf und kann zu wenig Kohlendioxid abatmen. Unsere Lunge kann vieles verpacken und bis zu einem gewissen Grade merken wir es nicht. Aber wenn meine Patienten zu mir kommen, zum Beispiel ein Asthmatiker, die ja gerade wirklich zu leiden haben, die sagen dann wirklich, hör mal, ich komme einfach die Treppe nicht mehr hoch oder im schlimmsten Fall, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Und da merken wir einfach, wie wichtig einfach doch eine funktionierende Lunge ist.
Weil du gerade die Flimmerhärchen in der Nase erwähnt hast, das ist ja so ein Beauty-Tool, gerade bei uns Frauen, dass man sich die oft beim Waxing auch entfernen lässt, ne? Also aufgrund der Schönheit und so. Und da habe ich mich schon oft gefragt, ist das eigentlich gut oder schlecht? Weil eigentlich sind die ja die erste Abwehr für Viren und so weiter. Wahrscheinlich ist es gesundheitlich nicht so gut, oder?
Ja, aber du wirst dich wahrscheinlich auch nicht umbringen, wenn du sie entfernst. Und ganz im Ernst, wenn ich so den ein oder anderen Mann sehe, wo die Nasenhaare quasi der erste Ansatz zum Bart sind, dann denke ich mir auch, boah, ey, da kannst du doch auch mal rangehen.
Ein paar könnten gehen.
Also es bleibt ja immer noch wirklich einiges in den Bereichen, wo du auch mit dem Waxing nicht hinkommst. Dementsprechend glaube ich, wenn dich das stört, dann ist das kein großes Thema. Aber formal hast du natürlich recht. Die Nasenhaare dienen erstmal der Filterung. Mhm. Und wenn die nicht da sind, wird einfach weniger gefiltert. Mhm. Aber nochmal, wenn du die sichtbaren wegmachst, ich sehe da kein großes Thema.
Spannend, was du gerade gesagt hast zum Thema Asthmatiker. Ich bin Asthmatikerin, Also ich bin Pollenasthmatikerin schon mein ganzes Leben. Ja. Ist es so, durch diese ganzen Dinge, die du gerade beschrieben hast, was ich auch super spannend finde, zum Beispiel mit neuen Pflanzen, die sich bei uns wohlfühlen, ja, die auch gerade für Allergiker jetzt nicht unbedingt schön sind, hat sich Asthma vermehrt? Also gibt es, anders gefragt, mehr Patienten, die an Lungenproblemen leiden, in welcher Form auch immer? Oder ist es jetzt, weil das Thema ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist? Das kann ja immer mal so ein bisschen beides sein. Wie empfindest du das?
Nein, also in Bezug auf alle Lungenerkrankungen, aber auch mit Blick nur auf das Asthma, haben wir eine dramatische Zunahme der Erkrankungen. Und das liegt unter anderem daran, dass wir einfach deutlich mehr Substanzen haben, die Allergien auslösen. Und aus einer Allergie kann ja ein Asthma werden. Und zum anderen aufgrund der Belastung durch den Straßenverkehr, durch Kamine, also durch das Nutzen von fossilen Brennstoffen, kommt es einfach zu einem Ausstoß von Stickstoffdioxid. Und das wiederum verändert die Pflanzen und ihre Allergene. Das heißt, diese Allergene werden stärker. Dementsprechend, wenn du bis dato vielleicht noch nicht allergisch auf eine Substanz reagiert hast, kann auch ein gesunder Mensch plötzlich allergisch reagieren, weil das Allergen einfach potenter geworden ist. Und dann kommt das nächste Problem, und das wirst du vielleicht als Asthmatikerin auch kennen. Früher sprachen wir von saisonalen Asthma.
Ja.
Das heißt, du hattest einen, der hat gesagt, mein Gott, ja, dann habe ich halt die Erle oder ich habe die Haselnuss. Aber sobald die verblüht ist, dann ist für mich das Leben wieder okay. Jetzt ist aber mittlerweile so, aufgrund der Erderwärmung fangen die Bäume und die Pflanzen viel früher an zu blühen und hören auch viel später auf. Mhm. Das heißt, die Frühblüher starten im Dezember und die Spätblüher enden im Dezember. Ja, ich lache, aber das ist wirklich eigentlich für den Betroffenen oder für die Betroffenen ein Drama, weil die nicht mehr aus der Zeit rauskommen, wo mal keine Pflanze blüht. Mhm. Und das kann ein großes Thema werden und das macht eben viele Menschen mittlerweile zu Asthmatikern. Hier, jetzt, wir nähern uns 2025 ja langsam dem Ende und jetzt kommen neue Zahlen. Man geht aber davon aus, dass in Deutschland fast jeder zweite Allergiker sein wird und wiederum davon ein großer Teil dann auch irgendwann ein Asthmatiker sein wird. Und das sind natürlich schon Zahlen, die uns nachdenklich machen müssen.
Ja, vor allem spannend auch, wie du sagst, die ersten starten im Dezember. Ich finde, im Winter ist es immer so, dass man denkt, oh, habe ich jetzt irgendwie, auch vom Heuschnupfen her, ne, habe ich jetzt irgendwie einen Schnupfen, man kann es ja gar nicht mehr einschätzen. Ist es,
ich weiß.
Früher wusste man, oh ja, jetzt, wie du sagst, jetzt blüht hier die Erle, super, jetzt geht's wieder los, ein Monat ist auch wieder vorbei. Ich erlebe das auch tatsächlich, dass man gar nicht mehr weiß, habe ich mich jetzt erkältet oder ist es eine Allergie oder das Asthma. Die Lunge hat viele Feinde. Was ganz Spannendes finde ich, was man überall beobachtet, ist das, was du eingangs kurz erwähnt hast. Der Klassiker, wenn es um Lungenschäden geht, die böse Zigarette. Ich finde ja, die ist weniger geworden, weil es einfach nicht mehr so salonfähig ist. Aber dafür gibt es natürlich gefühlt überall die E-Zigaretten oder die Vapes, wie du gesagt hast. Also ich finde, es gibt ja keinen Tisch mehr, wo die Leute sitzen ohne. Und selbst ich als Nicht-Expertin würde jetzt mal sagen, das ist auch eine gefährliche Entwicklung, weil das oft so ein bisschen den Beigeschmack hat. Ja, die sind ja nicht so schlimm. Die sind ja eigentlich, gefühlt sind sie ja gesund.
Ja. Du hast es eigentlich super schön auch schon gesagt. Mich erinnert das an eine Zeit vor knapp 25 Jahren, als diese Alkopops so angesagt waren.
Ja.
Erinnerst du dich noch?
Ja,
großer so kleine
Trend. Ja.
Drinks für vor allen Dingen junge Frauen, die eigentlich so oft gar kein Bier oder Wein mögen. Und dann wurde das aber schmackhaft gemacht und die waren schön aufgemacht, fancy aufgemacht, süß und lecker und haben eigentlich den Alkohol gar nicht spürbar gemacht. Super gefährlich, gerade für junge Menschen. Und genau das Gleiche passiert gerade bei den Vapes. Also zum einen, es ist eine unfassbare Vermarktung dahinter. Jeder Influencer, jede Influencerin, gerade aus dem Bereich von Hip-Hop und Rap, haben ja zum Teil ihre eigenen Marken. An Tanken werden die Dinger auch farbenfroh verkauft und man hat tatsächlich das Gefühl, es ist ein Gesundheitsprodukt. Letztendlich muss man ganz klar sagen, auch hier sind es Substanzen, die nicht in die Lunge gehören. So, es gibt ja Vapes, die sind mit Nikotin. Es gibt Vapes, die sind ohne Nikotin. Die ohne Nikotin, die machen zumindest nicht so schnell abhängig. Die, die aber Nikotin beinhalten, machen genauso schnell abhängig. Und mittlerweile ist die Studienlage da auch sehr gut, die einfach zeigt, die Lunge wird vielleicht nicht so geschädigt wie durch eine Kippe, aber sie wird geschädigt. Und auch das Kreislaufsystem, das kardiovaskuläre System, das wird genauso durch die Vapes geschädigt. Und jetzt kommt aber das Problem. Tatsächlich hast du ja gesagt, die Zigarette ist nicht mehr so angesagt. Ja, also wir erleben es ein bisschen anders. Also es wird nach wie vor leider immer noch viel geraucht und es gab auch wieder einen Trend nach oben. Aber die Vapes sind ausgerechnet bei den Jüngsten unheimlich schwer angesagt. Das heißt, die 13- bis 19-Jährigen, die vapen alle. Und das ist natürlich echt nicht okay. Und da muss man hingehen und einfach sagen, pass mal auf, die Werbung ist eigentlich nicht okay. Es ist auch nicht okay, wie da Gesundheitsversprechen gegeben werden. Und es müsste eigentlich hier auch vom Gesetzesgeber her ein No-Go geben, was die Abgabe betrifft. Ja. Weil das sind Probleme, die dann auch irgendwann dazu führen. Und das sehen wir eben auch, dass viele dann vom Vapen dann auch mal zur Zigarette greifen. Ja, man hat ja früher immer gedacht, zum Beispiel starke Raucher, die profitieren von den Vapes. Weil dann kommen die von den ganz schlechten Zigaretten zu den etwas schlechteren Vapes oder zu den Tabakerhitzern, das gibt es ja auch noch. Der Schuss ist aber total nach hinten losgegangen. Also England war da beispielsweise Vorreiter und hat das probiert und die haben aber die ganzen Studien abgebrochen, weil zum Schluss die Leute geraucht und gewaped haben. Ja, und das ist natürlich etwas, was dringend zu vermeiden ist. Und was ich natürlich auch nicht okay finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe es oft probiert, ich habe es bisher immer nur geschafft, mich für mich alleine zu betrinken. Ich kann mich nicht für einen anderen betrinken. Ja, es waren mehrere Selbstversuche, ich bin mir da hundertprozentig sicher. Oh. Beim Rauchen sieht's anders auch und auch beim Vapen. Da kommt der sogenannte Sekundärqualm und Sekundärstrom. Mm. Und gerade jetzt beim Vapen, das ist das aktive Ausatmen. Bei den Zigaretten ist es aber allein das Verglimmen. Das Verglimmen, wenn nicht gezogen wird, produziert noch mehr Schadstoffe als alleine das Ziehen und das Ausatmen. Und das finde ich scheiße, weil du dadurch eben auch deine Mitmenschen schädigst. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da ging es ja um das Verbot, im Auto zu rauchen. Ich weiß überhaupt nicht, wer auf den Gedanken kommt, bei einer Schwangeren oder bei den Kindern in einer geschlossenen Karre, ja, mit 2 Kubikmetern oder was die hat, darin zu qualmen. Also das ist aus meiner Sicht Körperverletzung. Ja, und da muss man ganz klar sagen, ja, wer sich dafür entscheidet, und man muss ja fairerweise sagen, dass aufgrund des Nikotins die Suchtgefahr extrem groß ist und die Menschen teilweise auch wirklich nichts dafür können. Die kommen schwer davon los. Wir haben 3 Abhängigkeitsformen, die körperliche, die physische, die psychische und die Verhaltensform. Aber da müssen die sich im Prinzip Plätzchen suchen, wo sie wirklich keinen schaden. Mhm. Und es gibt Länder, die machen das sehr, sehr gut. Zum Beispiel Holland. Mhm. Ja, da darfst du in einem großen Umkreis von Schulen und Kindergärten darf nicht geraucht werden. Fertig. Und das finde ich auch richtig so.
Super.
Ja, das muss jeder schaffen. Ja, genauso wie man nicht besoffen Auto fährt oder was ich mag, ja. Sondern da muss man eben auch seine Mitmenschen schützen. Ja,
guter Ansatz.
Und wir müssen aber auch viel mehr Möglichkeiten Rauchern und Raucherinnen anbieten, dass sie davon wegkommen und natürlich auch aufklären, dass alle Formen dessen, was man sich in die Lunge reinzieht, nicht besonders förderlich ist.
Liegt viel Arbeit vor uns, aber gut, dass mal drüber gesprochen wird, weil ich glaube, das haben viele auch so gar nicht auf der Uhr. Ja, einfach, man denkt ja, naja, da vorne raucht einer, betrifft mich gar nicht. Ja, also ich finde, das sind auch Themen, über die man einfach mal sprechen muss. Also ich bin da ja knallhart, ich stehe auf und geh weg. Also mich stört es so extrem. Ich habe auch noch nie geraucht. Und ich hatte mal so einen kurzen Funken der Hoffnung, als es so überall verboten wurde, in Restaurants und, ne, dass ich dachte, oh, jetzt wird's auch ungemütlich, wenn man im Winter dann raus muss. Aber klar, jetzt kommen natürlich die E-Zigaretten, die sind gefühlt überall erlaubt, so mehr oder weniger. Da wird's natürlich auch wieder gemütlich.
Ja, genau. Ich meine, gut, die darfst du trotzdem in Restaurants nicht nutzen, Gott sei Dank.
Das machen ja ganz viele heimlich, weil es sieht keiner.
Ja, ja.
Also, die haben die ja schon in der Hand.
Ja.
Das ist wirklich krass, die haben die in der Hand. Also selbst in meinem Freundeskreis, die sitzen da, haben die in der Hand. Und wenn der Kellner dann vorbei ist, dann machen die kurz und dann haben die wieder unterm Tisch. Und das sieht ja keiner.
Aber findest du das nicht auch grausig,
dass man sich
so abhängig macht?
Ich mache mich auch immer unbeliebt. Ich wäre schon nicht mehr eingeladen.
So schlimm ist nicht, ich glaube, man muss da einen Mittelweg finden. Ja. Also wie gesagt, ich habe auch Verständnis dafür, aber es darf natürlich nicht zulasten von anderen gehen.
Ja.
Und nochmal, Vapes sind ein Ticken besser als Zigaretten, aber einfach nicht wesentlich. Und die machen auch krank und das sollte man einfach bedenken.
Ja.
Es ist nichts, was gesundheitsförderlich ist, auch wenn die zum Teil so verkauft werden.
Also was die Lunge nicht mag, das wissen wir. Wir schauen jetzt mal nach vorne zusammen. Wir schauen mal auf die Prävention. Was kann denn jeder von uns tun, um seine Lunge im besten Fall lange gesund und fit zu halten? Es ist ein bisschen, du hast auch schon Bücher über Longevity geschrieben, jetzt was anderes. Ja. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen Lungen-Longevity, was wir heute machen.
Ja, quasi. Ist es auch. Also das Einfachste ist natürlich, dass die Lunge genauso wie alles andere an und in unserem Körper bewegt werden möchte. Ja, also die Aktivität. Du musst bedenken, die Lunge kann sich selber nicht ausdehnen. So, das heißt, wenn wir Luft holen, dann ist das der große Atemmuskel, das Zwerchfell, der Zwerchfellmuskel und ganz viel an Atemhilfsmuskulatur, die zum Teil auch zwischen den Rippen sitzen und die dafür einfach sorgen, dass wir richtig viel Luft bis in die kleinsten Verästelungen, bis zu den Lungenbläschen bekommen. Und dann kann die sich passiv wieder zusammenziehen.
So. Kann man übrigens mal mitmachen. Das tut total gut. Ihr könnt es mal mitmachen. Ja. Einfach einatmen.
Und
mal
schön
so
im Bauch raus. Ne? Also sieht man ja Gott sei Dank bei uns nicht. Gut. Also bei mir nicht. Du hast ja keinen. Tut gut. Ja, also das ist etwas, was die Leute immer wieder vergessen. Und ich gebe jetzt mal ein Gegenbeispiel. Patienten mit einer fortgeschrittenen COPD, einer chronischen obstruktiven Bronchitis. Eine furchtbare Erkrankung, wo die Lunge immer mehr abbaut, wo es aber auch eine systemische Erkrankung ist. Das heißt, die betrifft den ganzen Körper. Da kommt es auch zu einem Abbau der Muskulatur. Und die haben tatsächlich auch ein Problem mit der Atemmuskulatur, weil die einfach nicht mehr so stark ist. Das heißt, Grundlagen, Ausdauersportarten wie Radfahren, Laufen, Schwimmen tun der Lunge super gut und das sollte man auch mehrfach die Woche machen. Dann kannst du natürlich noch was anderes tun. Du kannst bewusst atmen. Auch das ist etwas, was wir leider immer wieder vergessen haben. Wir atmen sehr flach. Mhm. Ja, wir kriegen auch immer nur beigebracht, zieh den Bauch ein. Ja, und Brust raus, also der Klassiker, ist aber eigentlich Quatsch. Ja, sondern eigentlich sollte man bei der Atmung den Bauch schön draußen haben. Wenn ich mich selber, wenn ich im Fernsehen bin, dann so sehe, dann denke ich mir, um Gottes Willen, aber formal tut es der Lunge und auch unserem vegetativen Nervensystem deutlich besser. Wer flach atmet, wer dauerhaft flach atmet, hat meistens das Problem, dass bei ihm das vegetative Nervensystem aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Mhm. Das besteht ja aus dem Sympathikus, das ist unser Stressnerv. Ja, das heißt, wenn ich in Aufregung gerate, dann kommt der fängt dann an, das Herz zu pushen, Herzfrequenz beschleunigt sich, der Blutdruck steigt, die Blutgefäße verengen sich und wir sind so auf Kampf, auf Flucht oder aber wir lösen eben ein Problem, wir machen irgendeine sportliche Höchstleistung. Auf Dauer, kannst du dir aber vorstellen, ist das nicht gut. Mhm. Ja, wenn wir die ganze Zeit Power geben, dann ist das alles andere als gut und das ist eigentlich dann unsere Standardatmung. Nein, nicht gut, sondern wichtig ist, dass wir unseren Parasympathikus genauso aktivieren, der Chillnerv. Das können wir über die Atmung beeinflussen. Ich kann das für den Straßenverkehr nur empfehlen, bevor man anfängt, die anderen anzuschreien, was ich übrigens auch tue, einfach mal tief durchatmen oder eine einfache Atemübung. Pass auf, das ist super simpel. Ja. Kleiner Finger, jeder hat einen kleinen Finger, außer er arbeitet im Sägewerk. Ja. So, dann nimmt man die andere Hand und dann fährt man von unten des kleinen Fingers der Gegenhand zur Kuppe und wieder runter. Und dabei einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. So fährst du die Hand ab, mehrfach. Aufgrund der taktilen Berührung und der Kombination aus bewusstem Atmen kommst du im selben Moment sofort runter. Das ist eine Übung, die habe ich mir nicht ausgedacht. Ja. Ich schmücke mich grundsätzlich nicht mit fremden Federn, sondern das ist von einem Neurowissenschaftler aus Amerika vor einigen Jahren in die Welt gebracht worden, kann aber tatsächlich bei Panikattacken oder bei beginnenden Angstzuständen dich sofort runterholen und das vegetative Gleichgewicht wiederherstellen. Und das ist so super simpel. Also du musst ja nichts Großes machen. Ja. Vielleicht jetzt nicht beim Autoverkehr. Beim Autoverkehr lässt du bitte beide Hände am Steuer. Aber da kannst du zum Beispiel durch verlängertes Einatmen und durch verlängertes Ausatmen den gleichen Effekt bedienen. Dementsprechend, Atmung macht unheimlich viel aus.
Auch gut bei Lampenfieber, habe ich mir gerade vorgestellt. Im Job oder bei Präsentationen sagen ja viele immer, oh, ich habe so Lampenfieber, ich weiß gar nicht, wie kriege ich mich da runter? Ja, von diesem
Also ich mache tatsächlich
Trip.
Diese Übung, wenn ich auf die Bühne muss. Ja, ich bin ja oft mit der Band unterwegs und das ist für mich noch so ein bisschen ungewohntes Terrain. Ja. Und dann sitze ich hinter der Bühne und die Band ist schon auf der Bühne, spielt den Eröffnungssong und dann fange ich bewusst an, genau so zu atmen, auch teilweise mit der Fingerübung, damit ich einfach etwas gechillter auf die Bühne gehe, ja, und nicht hyperventiliere. Mhm. Hyperventilieren ist ja dieses flache, das, was man zum Beispiel macht, wenn man seinem Star gegenübersteht, das ist aber schlecht, weil du damit auch viel zu viel an CO2 abatmest und das wiederum mag unser Körper nicht und das kann im schlimmsten Fall dazu sogar führen, dass du umfällst. Kennt man noch von den Beatles, wo die Fans reihenweise in Ohnmacht gefallen sind? Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Ich glaube, so ein Fankultur haben wir gar nicht mehr, ne?
Tja. Also wenn du kommst vielleicht.
Ah, nee, garantiert nicht. Wenn, dann denken die sich, boah, was ist das denn für ein Kerl? Nein. Und dann fangen die an zu überventilieren, vor lauter Schreck.
Aber du könntest helfen, das ist das Gute in dem Moment. Du sagst auch, die Lunge braucht Luft und Liebe, das finde ich schön. Luft haben wir gelernt, Liebe?
Ja, natürlich. Also mit Liebe ist da wirklich gemeint, dass man auch ab und zu an dieses Organ denkt und einfach versucht, dieses Organ so bestmöglichst, wie es überhaupt nur geht, zu behandeln. Wir haben ja gerade gesagt, Aktivität bringt was, das richtige Atmen bringt was, aber auch Ernährung bringt extrem viel. Mhm. Also zum Beispiel hochverarbeitetes, irgendwelche Fertigpizzen, die wir in den Ofen schieben. Irgendwelche Dinge aus dem Supermarkt, die massiv industriell verarbeitet sind, die sind halt sehr kontraproduktiv, weil dadurch einfach Entzündungsmarker in unserem Körper getriggert werden, die natürlich auch in der Lunge drin sind. Das heißt, wer sehr, sehr viel von diesem Zeug isst, der kann zum Beispiel sein Asthma unter Umständen verschlechtern. Aha. Da gibt es wirklich gute Studien zu. Ich möchte nicht behaupten, dass man ein Asthma wegfuttern kann, aber durch eine antientzündliche Ernährung kannst du beitragen, dass du zum Beispiel weniger Medikamente brauchst. Mhm. Und das ist doch zum Beispiel etwas, was immer das Ziel von einem sein sollte. Ja, wir sagen ja gerade beim Asthma, das ist ja eine chronische Entzündung und man muss hier mit Cortison arbeiten. Viele haben aber auch zu Recht etwas Sorge, dauerhaft, manche müssen das jahrzehntelang nehmen, Cortison zu inhalieren. Und da ist es doch schön, wenn man die Dosis vom Cortison reduzieren kann, einfach aufgrund einer antientzündlichen Ernährung, die auch einfach umzusetzen ist. Das heißt, viel Gemüse, ja, viel Obst, aber bitte nicht unbedingt, dass Obst so viel Fructose drin ist, sondern auch die anderen gerne mal nehmen und dann eben wenig an verarbeiteten und auch wenig an Fleisch, weil da wiederum Arachidonsäure drin ist, auch ein Stoff, der entzündungsförderlich ist. Das meine ich damit, dass wir ein bisschen Liebe unserer Lunge entgegenbringen und sie einfach auch ganzheitlich abholen. Und ey, das kann jeder machen. Mhm. Und übrigens, die Fertigpizza darf ja trotzdem sein. Ja, aber eben nicht im Verhältnis deutlich weniger. Ja. Genau.
Weil du gerade das Atmen gesagt hast und auch den Sport, muss man drauf schauen, wenn man von einer Lungenkrankheit betroffen ist, die richtige Sportart zu finden? Also darf man, sag ich mal, joggen wirklich bis zum Anschlag, dass man das Gefühl hat, gibt ja auch so diesen Spruch, mir springt die Lunge raus, ne, wenn das wirklich dann schon so richtig wehtut? Oder ist dann vielleicht Yoga die bessere Alternative? Da geht's ja auch viel um Atmen. Also gibt's da so eine, so eine Richtlinie, wo man sagt, das ist für den einen besser als für den anderen?
Ja, tatsächlich hängt das von der jeweiligen Lungenerkrankung ab. Und das muss dann auch mit dem jeweiligen Facharzt oder Fachärztin besprochen werden. Du hast natürlich völlig recht, einen, ich sag das jetzt mal ganz hart, ausgebrannten COPDler, eine chronisch obstruktive Bronchitis, die kennen wir. Das sind die Menschen, die wirklich auch so grau und eingefallen sind, die keine Muskeln mehr haben. Die kann ich sicherlich nicht joggen schicken, das ist Quatsch. Aber mit denen kann ich zum Beispiel sehr gut Atemmanöver üben, Atemübungen durchgehen. Auch die können sich stretchen. Mhm. Ich bin nicht wieder am Bewegen. Ich weiß, ich versuche mich gerade so wenig wie möglich zu hampeln. Die müssen zum Beispiel etwas Kraftsport machen. Aha. Die dürfen zu Hause mit leichten Hanteln, Wasserflaschen dafür sorgen, dass die Muskulatur erhalten. Also
die Brustmuskulatur wäre das dann in dem Fall?
Alles,
oder?
Alles. Mhm. Das sind ja, jede Lungenerkrankung ist fast immer eine systemische Erkrankung. Das heißt, der ganze Körper nimmt da Schaden. Und dementsprechend muss man immer schauen, dass der ganze Körper dann auch mit behandelt wird. Aber beim COPDler würdest du natürlich den Oberkörper trainieren, damit die Atemmuskulatur bleibt und damit die nicht weiter zurückgeht. So geht das halt. Der Asthmatiker, der profitiert aber zum Beispiel von Ausdauer. Ja, den schicke ich immer auf die Piste. Mist. Da muss man aber natürlich aufpassen. Ja, wenn du nämlich sagst, mein Gott, mir springt die Lunge raus. Und das kann tatsächlich passieren beim Asthma, auch bei anderen Lungenerkrankungen. Die kommen in eine sogenannte Exazerbation, eine akute Verschlechterung. Plötzlich wird die Lunge eng. Dann musst du natürlich den Asthmatiker aber auch vorher so gut kennen und so gut eingestellt haben, dass du sagen kannst, pass mal auf, du trainierst jetzt mit der und der Intensität, dann kann ziemlich sicher nichts passieren. Mhm. Und diese Mühe mache ich mir schon. Aber, und das ist eine ganz wichtige Message, egal welche Lungenerkrankung du hast, vom Asthma bis zum Lungenkrebs, alle Patienten profitieren in jedem Erkrankungsstadium von Bewegung und von Sport. Und da kann ich nur immer wieder empfehlen, es gibt die Atemwegsliga. Das sind Kollegen, die sehr, sehr viel online auch machen und lungensport.org. Das ist letztendlich eine Seite im Netz, wo tausende von Übungsvideos für sämtliche Patienten und Patientinnen mit einer Lungenerkrankung sind in unterschiedlichen Stadien, die man dann einfach, ich sag's mal, läppsch nachtanzen kann. Und wenn du so schwer krank bist, dass du nicht groß bewegen kannst, dann nimm dir ein Theraband. Ja, dann machst du das im Sitzen.
Diese Gummibänder.
Mhm. Genau, das ist dieses immer so zieht und dreht.
Ja.
Alles ist besser als nichts tun.
Und weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe das gemerkt, als ich bei dir so schön so mitgemacht eben. Ne? Ja. Ich habe mich so aufgedehnt und dachte so, Oh, das tut gut und man atmet auch automatisch, finde ich, einmal so tief ein. Ich finde, wir haben ja auch alle durch unsere Jobs heutzutage so diese gebückte Laptop-Haltung. Ich weiß nicht, wie du das in deinem Medizineralltag erlebst, oder? Das ist wahrscheinlich auch ein Thema, dass alle irgendwie nur noch so gebückt sitzen und so verkümmern. Ja.
Du hast völlig recht und das ist natürlich auch nicht gut für die Lunge, weil im selben Moment sorgst du dafür, dass sie sich nicht ausdehnen kann. Ja. Wer so da sitzt, kann nicht das völlige Lungenvolumen ausschöpfen. Wichtig ist ja tatsächlich eine nach Möglichkeit aufrechte Haltung. Die perfekte Haltung gibt es nicht. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Also du darfst auch mal so da sitzen. Mhm. In dem Moment aber, wo es zu muskulären Disbalancen kommt und du diese Haltung auch in anderen Situationen einnimmst, dann ist das schlecht. Mhm. Das heißt, wichtig ist gerade, wer einen Bürojob hat, dass der immer mal wieder lümmelt, sich bewegt, die Haltung ändert. Also so, was ich jetzt gerade mache, das tut dem Körper gut. Und natürlich auch hier wieder, wer merkt, es schreibt, die steht da, muss so sitzen, muss er natürlich Übungen machen, dehnen und stretchen, die dafür sorgen, dass sich der Brustkorb wieder öffnet. Kann man übrigens wunderbar am Schreibtisch machen. Ich habe ja so ein kleines Oberarztzimmerchen. Das ist super klein. Mhm. Aber während meine Kollegen und Kolleginnen schon mal essen gehen, dann fange ich an, darin Sport zu treiben. Ich habe da Medizinbälle, ich habe Hanteln da. Und dann ziehe ich mich eine halbe Stunde zurück. Dann muss ich natürlich kurz duschen. Aber ich schwöre dir, zum einen, mir geht's viel besser. Ja, weil ich bin resettet. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Behandlung der Patienten aus. Ja, ich bin deutlich gelassener, wenn ich da wieder rauskomme. Ich habe nicht dieses Völlegefühl, ich bin fresh. Also das ist schon etwas, das kann eigentlich jeder machen. Ich bin ein großer Fan der bewegten Mittagspause. Und damit tut man natürlich der Lunge auch wieder was Gutes.
Ja, und du hast es einfach gemacht. Ne? Ich finde abends, selbst wenn man sich das vornimmt, oft scheitert es, weil man dann doch zu müde ist. Ich habe neulich was Schönes gehört. Sitzen ist das neue Rauchen. Jawohl. Das fand ich auch schön.
Das stimmt
also
auch.
Deswegen, die Mittagspause, das peilen wir heute auch mal an. Das
so, ich bin
gut.
Gespannt. Ich will Beweisvideos.
Ich schicke dir das Video. Jetzt gerade mit Blick auf die kalte Jahreszeit. Ja. Da geht's ja wieder los. Alles hustet und keucht und fleucht, wie man so schön sagt. Gibt es denn etwas, was man präventiv machen kann, um die Lunge zu schützen oder sagen wir mal stark zu machen, auch mit Blick auf die kommenden Bronchitis, die sich ja dann auch gerne mal ankündigt?
Ja, also es ist natürlich schwierig. Wir haben mehrere hundert Viren in der Luft, die potenziell eine respiratorische Erkrankung verursachen können. Respiratorisch steht letztendlich für eine Atemwegserkrankung. Ältere Patienten und Patientinnen, Menschen mit einer bereits bestehenden Lungenerkrankung rate ich definitiv zur Grippeimpfung, auch zur Impfung gegen das RS-Virus. Das ist jetzt seit letztem Jahr empfohlen, weil es ist auch eine schwere Erkrankung. Wir haben vor einigen Jahren das mit Australien mitbekommen, wo sehr, sehr viele Kinder erkrankt und auf Intensivstationen gelandet sind. Ja. Man sollte über 60 überlegen, ob man eine sogenannte Pneumokokkenimpfung macht. Die macht man nicht jährlich, sondern die macht man einmal und dann hat man 5-6 Jahre Pause und dann wird nochmal geimpft. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man nochmal die Corona-Impfung mitmacht. Auch da gibt es eine Empfehlung für die über 60-Jährigen, beziehungsweise alles, was zwischen 18 und 60 und gesund ist, braucht sie wahrscheinlich nicht. Das ist erstmal etwas, was so ein Standard ist, den ich auch wirklich allen empfehlen würde. Dazu kommen natürlich auch Menschen wie meiner einer, die sehr, sehr viel mit erkrankten Menschen zu tun haben. Mhm. Auch da macht eine Grippeimpfung Sinn. Auch da wäre auch eine RS-Impfung zu überlegen. Ich selber bin jetzt da auch nur gegen Influenza geimpft. So, Corona steht nach Haus. Mhm. Da schaue ich, ob ich das mache. Ansonsten ist es natürlich so, der Klassiker, wer wirklich nicht krank werden möchte, meidet große Massen in geschlossenen Räumen. Mhm. Weil das ist natürlich so der perfekte Ort vor Viren. Ja, wir wissen ja mittlerweile, was Aerosole sind. Die wabern dann hin und her. Ja. Und was ich mittlerweile auch mache, ist, ich gebe keine Hand mehr. Ja, das ist zwar etwas, was ich zum Teil vermisse, aber das hier ist genauso nett, weil ich immer wieder noch Zeitgenossen, selbst aus meinem ärztlichen Formenkreis, ja, ein Kollege, der so rein niest und mir danach die Hand gibt. Ey, ganz im Ernst. Ja. Man hustet in die Ellenbeuge oder man niest in die Ellenbeuge, weil dieses Übertragen über die Hand ist natürlich wunderbar und dann gehe ich mir danach an die Nase oder sonst wohin und im selben Moment ist der Infekt auch in mir. Also das sind so Sachen, also die ganz normale Etikette, die wir gelernt haben, jetzt auch nochmal während der furchtbaren Corona-Pandemie, die kann man auch jetzt weiterführen. Und ansonsten hilft natürlich, ich bin kein großer Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, aber Zink. Nachweislich auch schon bei einem laufenden Infekt kann den Infekt mildern und die Infektdauer verkürzen. Also das kann man machen und wer die gute Hühnersuppe mag, da bin ich auch ein großer Fan von. Die Hühnersuppe nachweislich kann auch eine Erkrankung von der Erkrankungsdauer verkürzen und die Symptome lindern.
Warum? Was macht
das? Da sind Stoffe drin, die wiederum unser Immunsystem unterstützen und stärken. Das hat man in mehreren Studien in Amerika vor einigen Jahren schon festgestellt. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit beispielsweise einem Antibiotikum bei einer bakteriellen Infektion. Aber ich finde es lecker. Und wenn ich total damit auch noch tatsächlich das Ganze unterstütze, warum denn nicht? Also, Hühnersuppe, Zink, das sind gute Dinge, die man auf jeden Fall nehmen kann, wenn man bereits erkrankt ist.
Jetzt nochmal für alle, die auch Kinder haben.
Ja.
Das ist ja, viele freuen sich dann auf den Herbst und den Winter und alle Eltern sitzen immer da und denken, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Jetzt habe ich neulich was gelesen, dass Honig viel besser sei als Hustensaft oder Hustenlöser oder auch schon so ein bisschen präventiv.
Ja, also generell, fangen wir mal mit den Hustensäften an. Ich bin da schon seit Jahren, ich würde mal sagen, ich bin kein Gegner, aber Realist. Und schon damals haben die Studien gezeigt, also zum Teil schmecken die ja ganz lecker, aber das ist das Einzige. Ja, lösen tun die nicht wirklich was. Und jetzt gerade ist ja auch eine große Studie rausgekommen, ist ja auch durch die Medien gegangen, die ganzen Hustensäfte bringen nichts. Und dann würde ich davon auch Abstand nehmen. Aber ich brauche jetzt auch meinen Kindern nicht Honig zu geben. Also Honig ist ja durchaus lecker, aber ist auch sehr kalorienreich aufgrund eben eines sehr hohen Zuckeranteils. Mhm. Und das, was da wiederum an Mikro- und Makronährstoffen drin ist, ist überschaubar. Mhm. Also das heißt, Wunder kann Honig sicherlich auch nicht und man sollte es in Maßen genießen. Und ich würde es auch nicht prophylaktisch geben, außer abends die Milch mit Honig wird genossen. Dann ist das natürlich völlig okay, aber definitiv kein Wundermittel.
Mhm. Dann gibt's ja die berühmten Kamillendampfbäder oder so, dass man das so einatmet. Ne? Das
ja,
ist ja auch so
machen.
Von Oma noch.
Ja, richtig. Habe ich selber auch noch gemacht.
Ja,
musste immer so drüber.
Genau.
Also wer Husten hat und danach ein Kamillendampfbad genossen hat, wird danach noch mehr husten.
Nein.
Doch. Ja, also Kamille ist super, weil Kamille antientzündlich ist. Aha. So, aber gerade beim Husten sorgt Kamillendampfbäder für das Gegenteil. Es kommt nämlich zu einer Austrocknung der Schleimhäute und auch der Stimmbänder. Das heißt, wenn du sowieso schon so einen hartnäckigen, trockenen Husten hast, danach hast du den erst richtig. Also da ist Kamille wirklich nicht das Richtige. Da sollte man lieber Thymian und Ähnliches nehmen, weil das ist deutlich besser verträglich. Also zum Beispiel alles das, was in diesem Schweizer Bonbon drin ist. Ich möchte jetzt nicht den Namen sagen.
Ja.
Das sind die Stoffe, die man auch tatsächlich zum Inhalieren nehmen kann. Ansonsten kann man auch einfach die Nordsee simulieren, indem man einfach nur Salz in das heiße Wasser tut. Ich gebe direkt noch dabei, es gibt keine guten Studien, aber die paar Dinge, die es aber gibt, die zeigen, ja, man hat schon so einen gewissen Benefit, weil das Salz löst das Sekret und man kann es danach ein bisschen besser abhusten. Würde ich eher machen als alles andere. Und ich würde auf jeden Fall bei Husten kein Kamille nehmen. Und ganz vorsichtig wäre ich auch bei tierische Öle. Davon rate ich ab, weil die können gerade bei einem Asthmatiker dann auch zu einem Anfall führen. Also da sollte man mit Vorsicht rangehen.
Also mit der Kamille, ich bin auch sprachlos. Das ist ja wirklich so, also ein Mythos, der sich, also ich glaube, den hat ja jeder im Kopf, gell?
Wie gesagt,
super
ich
spannend.
Bin auch entsetzt gewesen. Ist aber tatsächlich so. Und dementsprechend sollte man da zurückhaltend sein. Nochmal, Kamille, nichts gegen zu sagen. Ne? Antientzündlich, wirkt super gut. Bei einem Infekt der Atemwege bitte eher zurückhalten.
Wie sieht's aus, dass man sich dann, wenn man so ein bisschen krank schon ist, vom Sofa dann auch mal hochbewegt und eine Runde spazieren geht? Harpe Kerkeling hat ja so ein schönes Buch geschrieben, der Junge muss an die frische Luft. Also hilft spazieren gehen der Lunge.
Ja, auf jeden Fall. Das darf man auch machen, wenn man einen Infekt der Atemwege hat. Allerdings nur dann, wenn man fieberfrei ist. Mhm. Also wer sich eigentlich nicht danach fühlt, der lässt das bitte sein. Ja, das sollte man nicht machen, weil dann kann auch schon der Spaziergang eine zu große Anstrengung sein. Du musst dir überlegen, sobald man Fieber entwickelt, dann ist das für den Körper wie ein Jogginglauf. Mhm. Also der Stoffwechsel wird dann so beansprucht, die Herzfrequenz, die geht dann nach oben, zum Teil steigt auch dann der Blutdruck. Das ist schon einfach ein Ausnahmezustand für unseren Körper und das sollten wir dann auch einfach dem Körper zugestehen und regenerieren lassen. Sobald das Fieber weg ist oder vielleicht ist auch gar kein Fieber gekommen, sondern man fühlt sich einfach so nicht wohl, aber hat schon Lust einmal um den Block zu gehen, dann kann man das machen. Mhm. Bitte aber kein Sport.
Mhm.
Ja, das ist kann unter Umständen zu schwerwiegenden nachfolgenden Erkrankungen führen, die Herzmuskelerkrankung beispielsweise. Mhm. Da sagt man eigentlich, pro Tag Fieber während des eigentlichen Infektes sollte eine Woche Sportpause nach sich ziehen. Mhm.
oder hört man ja immer wieder dramatische Geschichten, ne, dass danach auch Leute sterben. Tatsächlich an so einer Herzmuskelentzündung.
Du wirst lachen, aber wir ziehen immer wieder junge Männer und junge Frauen raus, die beispielsweise in unserer Praxis kommen und sagen, ey, ich hatte vor Wochen einen Infekt und ich komme aber nicht mehr an den Start. Ja, ich schaff's nicht mehr. Und dann untersuchen wir die und in Ruhe ist das Herz völlig okay und wir sehen gar nicht viel. Und dann schieben wir die durchs MRT, ja, und da kann man eben ein sogenanntes Herzmuskelentzündungsprotokoll fahren und dann sehen wir, die hat eine Herzmuskelentzündung und die Symptomatik lässt sich ziemlich sicher darauf zurückführen. Also das ist ein Thema, das sollte man sicherlich nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern ernst nehmen. Der Körper muss regenerieren.
Mhm. Gibt es etwas, was man durchführen kann, wenn man sagt, oh Mensch, ich würde gerne mal meine Lunge, würde sie gerne mal testen lassen? Gibt es so einen allgemeinen Check-up oder wo geht man da hin? Macht das auch der Hausarzt? Muss man da zu einem Spezialisten? Erzähl mal.
Nein, also du musst sicherlich nicht zu einem Spezialisten. Es ist auch schwierig, da Termine zu kriegen. Mhm. Aber viele Hausärzte bieten eine kleine Lungenfunktion an, eine sogenannte Spirometrie. Da muss man auch nicht in diesen Kasten sich reinsetzen. Das ist ja die Bodyplethysmographie. Sondern da steht man meistens oder man sitzt und pustet in ein Gerät rein und dann gibt es danach eine Auswertung und dann kann der Kollege oder die Kollegin sagen, aha, hier haben wir eine Verengung der Atemwege oder hier kann sich die Lunge nicht komplett ausdehnen. Und wenn sowas vorliegen sollte, dann würde dann die Weiterleitung zum Pneumologen oder zur Pneumologin geschehen. Aber letztendlich kann das auch jeder für sich selber ausprobieren. Also ein gesunder junger Mensch, der sollte ohne Probleme in den dritten Stock hochkommen. Und wenn du das nicht schaffst, weil du merkst, die Lunge ist das Limitierende, du kommst außer Atem und musst vielleicht zwischendurch nachatmen oder du hast das Gefühl, die Lunge fühlt sich zu eng an, du kriegst nicht alle Lungenabschnitte eingeatmet und belüftet, dann sind das alles Symptome, die dann auch dazu führen, dass man vielleicht etwas schneller mal zum Hausarzt geht. Der Rest braucht sich aber hier keine Sorgen zu machen.
Abschließend, was würdest du sagen, ist das Einfachste, das jeder von uns noch heute tun kann, um unserer Lunge etwas Gutes zu tun?
Das ist relativ einfach. Was Gesundes gleich kochen, regional und saisonal und vor allen Dingen selbstgemacht. Dann darf jeder heute noch eine Atemübung machen, vielleicht beim Autofahren. 4 Sekunden einatmen, 6 bis 7 Sekunden ausatmen und einfach mal schauen, wie gut es das tut. Und hier gerade in Köln geht Gott sei Dank mal die Sonne auf. Wir haben 11.53 Uhr, das ist ein Drama. Aber ich werde jetzt gleich joggen gehen und dementsprechend meiner Lunge auch sowas Gutes tun. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
Vielen Dank. Einmal jetzt alle durchatmen. Es war so spannend. Danke dir für diese spannende Reise in die Tiefen unseres Atemsystems. Der liebe Doc Esser hier im Bunte Vip Gloss. Mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich.
Ich habe zu danken. Es war mir eine Ehre. Bleib gesund.
Renommierte Experten teilen ihr Wissen zu Medizin, Ernährung, Lifestyle und Beauty. Bunte Vip Gloss Spezial mit Jennifer Kneble.